Heute ist Montag, der 1. Juli 2024. Willkommen zur 298. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir sprechen heute über folgende Themen. Das ist einmal der Handel mit FTX-Forderungen. Das ist diese Plattform, auf der mit Kryptowährungen gehandelt wurde und wo es einen großen Betrugsfall gab. Dann haben wir die EU-Strafzölle gegen China, die ich so ein bisschen zusammenwerfe mit der Sanktionsunwilligkeit in Deutschland. Und ich vermute, und das ist so ein bisschen Christian Lindner-Thema auch, aber vor allen Dingen Olaf Scholz, da geht es dann auch um wirtschaftliches Wachstum in Deutschland. Ich verbinde das so ein bisschen mit der Schuldenbremse. Und als drittes Thema haben wir Apples AI-Pläne. Da hat uns Johannes was zusammengestellt. Ja, diese Folge ist die 298. Hat Hanna sich ein bisschen vertan letzte Woche. Das war die 297. Und gleich am Anfang eine weitere Korrektur. Ich habe nicht Urlaub gehabt. Schön wäre es gewesen. Ich war tatsächlich beruflich unterwegs und habe mir dabei diverse Krankheiten eingefangen. Also ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Erkältungen hintereinander und dann als viertes Covid. Also, dass ich dann letzte Woche komplett mit Fieber hier flach lag. Jetzt geht es mir langsam wieder besser. Ich huste ab und zu mal noch, aber das kann man gut rausschneiden. Aber die Pause meinerseits hatte hauptsächlich damit zu tun, dass ich eher nicht aufnahmefähig war. So, dann haben wir just heute aufgenommen und veröffentlicht bei der Foreign Times mit dem Alexander Clarkson eine kleine Besprechung der Europawahl. Die habe ich dann auch gleich geschnitten und rausgehauen, also so, dass da jetzt mal auch recht schnell was nachgekommen ist. Und wir haben diese Woche, so denn alles klappt, einmal am Mittwoch und einmal am Donnerstag noch jeweils eine Aufnahme für ein Mikrogespräch. Da wird es einmal um Bankensicherheit gehen und es wird einmal um künstliche Intelligenz gehen. Also so denn alles klappt und funktioniert. Da sind wir dann wieder im Takt und das ist ja jetzt dann auch schon wieder die zweite wöchentliche Folge. Also das kommt jetzt so langsam alles wieder in seinen normalen Bereich. Ja, ansonsten möchten wir uns wie immer dafür bedanken, dass ihr Spendenpremium-Abos, Daueraufträge abschließt oder einen unserer Newsletter abonniert, wie gerade jemand in meiner E-Mail-Box gelandet ist, auslandsbericht.de. Das ist ja der Newsletter, der eher selten erscheint, dann aber kostenpflichtig. Also da kommt, wenn es gut läuft, 4 Veröffentlichungen im Jahr. Ich bin irgendwie jetzt, habe ich versucht, in meinem Anführungszeichen Urlaub, also wo ich unterwegs war, kann ja dazu sagen, ich war in Indonesien und habe mich mit indonesischem Unternehmensrecht beschäftigt. Und da habe ich auch versucht, es zu schreiben, aber irgendwie ist das zeitlich alles explodiert. Jedenfalls dafür vielen Dank. Mikronews.de ist unser zweiter Newsletter und wie gesagt, für die Spendenprämie-Mabus-Daueraufträge hier bei den Mikroökonomen wie auch bei der Foreign Times bedanken wir uns recht herzlich und auch die Erinnerung, es gibt ein Gesamtabo für die Podcasts, also für Foreign Times und Mikroökonomen bei Steady. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr uns erreichen möchtet, mh@mikroökonomen.de, da könnt ihr mir Kritik, Lob und Hinweise senden. Ich verteile das dann gegebenenfalls immer weiter, wenn es jemand anders betrifft. Und ansonsten findet ihr uns in den sozialen Netzwerken als Mikroökonomen, betrifft Twitter, Mastodon und auch Reddit. Wir haben heute nichts, worüber wir nicht sprechen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Veronika Grimm hat doch bestimmt irgendwas angestellt und ich glaube, Christian Lindner hat auch ständig irgendwelche Dinge erzählt, die mir nicht schmecken. Die wir hier aber jetzt dann auch nicht mal nicht erwähnen. Oder hast du da noch irgendwas reinzusetzen, Johannes?
Nein, wir sprechen auch nicht über irgendwelche TV-Duelle oder irgendwelche Wahlen.
Oh Gott. Ja.
Das lassen wir heute alles aus.
Und dann kommen wir gleich mal zum ersten Thema, Johannes. Handel mit FTX-Forderung. FTX habe ich doch am Eingang richtig gesagt. Das ist diese Kryptobörse gewesen, die dann in einem Betrugsfall endete und wo der Gründer mittlerweile im Knast sitzt. Ne?
Ja, ganz genau. Das war lange so das große Unicorn und der Star der Kryptowelt, dieser Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX. Also FTX war eine Börse, wo man diverse Kryptowährungen handeln konnte und auch aufbewahren konnte. Und der, ja, war dann auch, hatte auch immer so ein bisschen dieses Genie-Image vor sich hergetragen, hatte relativ prominent auch Kontakt in die Politik, in die Demokratische Partei, bis sich herausgestellt hat, dass er eigentlich halt ein Betrüger ist und Gelder von dieser Plattform, die dort als Einlagen in Form von Kryptowährungen, zum Teil auch in Form von US-Dollar hinterlegt waren, veruntreut hat. Teilweise hat er damit in seinem eigenen Hedgefonds Alameda Research spekuliert. Teilweise hat er die wirklich in die private Tasche sich genommen und damit sein Leben finanziert. Und das Ganze ist dann im November 2022 zusammengebrochen. Es waren zu dem Zeitpunkt dann 8 Milliarden US-Dollar an Forderungen, wie gesagt, zum Teil in US-Dollar, zum Teil in Kryptowährungen, die damals dann 8 Milliarden US-Dollar insgesamt wert waren, offen. Und seitdem zieht sich das Insolvenzverfahren. Diese Gesellschaft war, jetzt lass mich lügen, auf den Bahamas. Also auf jeden Fall in irgendeiner Karibikinsel waren die registriert. Gab dann natürlich auch eine US-Tochter und glaube 130 Tochtergesellschaften insgesamt. Also wie man das in so einem Fall halt macht. Ganz viele Tochterunternehmen und die verstreut man über die ganze Welt, in am besten in Ländern mit sehr unregulierten Wirtschaften. Was in so einem Insolvenzfall eigentlich ganz normal ist, dass jetzt Menschen, die Forderungen haben gegenüber diesem Unternehmen, also zum Teil in diesem Fall jetzt halt Einlagen, aber in anderen Fällen sind das dann offene Rechnungen oder Kredite, dass die, weil sich so ein Insolvenzverfahren in aller Regel eben sehr lange ziehen kann und es unklar ist, wie viel am Ende überhaupt rauskommt, dass die diese Forderungen dann verkaufen. Und zwar mit einem erheblichen Abschlag. Also da rechnet man dann in Prozent. Und das kann dann sein, dass ein Unternehmen sagt, das Unternehmen, das jetzt insolvent gegangen ist, hier die FTX, ich hatte da 2 Millionen US-Dollar an Einlagen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon noch zurückkriege. Ich habe keine Ahnung, wann ich davon überhaupt noch was zurückkriege. Und deswegen verkaufe ich jetzt diese Forderung mit einem großen Abschlag, zum Beispiel dann für 200.000, also für 10% des Nennwerts, an jemand, der sich auf so Insolvenzforderungsgeschäfte spezialisiert hat. Und der trägt dann das Risiko und ich habe jetzt mein Geld und bin sorgenfrei. Es gibt Fonds und Vermögensverwalter, die sich darauf spezialisiert haben, solche Insolvenzforderungen aufzukaufen, eben dann mit einem erheblichen Abschlag und dann mit der Hoffnung, dass der Wert erheblich steigt. Also wenn so eine Forderung für 10% Wert gekauft wird und nach dem Insolvenzverfahren bekommen die Gläubiger 50% ihrer Forderungen noch zurück, dann habe ich in diesem Fall, hätte ich ja schon 400% Gewinn auf meine Investition gemacht. Das sind Unternehmen, die sind darauf spezialisiert, die kennen sich damit auch aus, weil es da weniger dann um, sage ich mal, so klassische Investmentthemen geht, sondern sehr viel dann eben auch um Rechtsstreitigkeiten. Und genau das ist jetzt auch bei FTX passiert. Allerdings sieht das Ganze dort ein wenig anders aus, als man das sonst kennt. Normalerweise sind diese Forderungen offene Rechnungen und Kredite und Anleihen von klassischen Unternehmen. Und dieser Verkauf dieser Forderungen, dieser Handel, findet meistens von Gesicht zu Gesicht statt. Da werden dann Verträge geschlossen und so wechseln diese Forderungen dann den Besitzer. Und in diesem Fall von FTX sind das jetzt ja keine Kredite oder Anleihen, sondern das sind Einlagen, eben zum Teil in US-Dollar oder Kryptowährung. Und das ist der erste Unterschied zu so klassischen Forderungsaufkäufen. Und der zweite Unterschied ist, dass es hier jetzt Plattformen gibt, wo diese Forderungen relativ liquide hin und her gehandelt werden. Also zum Teil haben so einige dieser Fonds, die das sonst immer auch betreiben, die sind hier jetzt auch sehr stark und die haben zum Teil solche Handelsplattformen eingerichtet, wo das dann wirklich wie in so einer Börse ein wenig hin und her getradet werden kann. Diese Forderungshandel bei Insolvenzunternehmen, das ist an sich schon ein sehr undurchsichtiger Markt, weil es ja lange geht, weil es sehr viel mit Due Diligence zu tun hat und sehr viel mit Rechtsstreitigkeiten. Der Kryptomarkt ist auch ein sehr undurchsichtiger Markt, weil hier Unternehmen zum Teil über die ganze Welt verstreut sind, weil hier manche Dinge sehr schwach reguliert sind. Also man kann auch sagen, das ist so Teil des grauen Kapitalmarkts. Und wenn jetzt zwei solche Märkte ineinander greifen, dann ist das Ergebnis auch sehr undurchsichtig, nennen wir es mal so. Und das Ergebnis ist, dass auch hier sehr viel um diese Forderungen gestritten wird, weil etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist, nämlich diese Forderungen haben in der Zwischenzeit seit der Pleite erheblich an Wert gewonnen. Also kurz nach der Pleite haben die Forderungen für niedrige, also für einstellige Prozentbeträge den Besitzer gewechselt und sind aber inzwischen auf über 100% des Werts gestiegen. Das heißt, wer heute so eine Forderung hat, bekommt mehr als der Nennwert dieser Forderung. Und das liegt vor allem am seitdem sehr stark gestiegenen Bitcoin-Kurs. Der lag bei der Pleite bei ungefähr 20.000 US-Dollar und liegt heute um das Dreifache höher bei 60.000 US-Dollar. Diese Halter dieser Forderungen sind meistens Offshore-Firmen und die haben jetzt das Problem, dass sie ihre Forderungen verkaufen gerade oder schon verkauft haben an solche Fonds. Und jetzt aber in der Zwischenzeit, wo die Fonds die Due Diligence machen, und das kann in so einem Fall dann auch mehrere Wochen bis Monate dauern, der Wert dieser Forderung jetzt eben erheblich gestiegen ist. Und was man dann als Seller's Remorse, also als Bereuen des Verkäufers bezeichnet, bei diesen Offshore-Firmen eintritt, nämlich sie wollen jetzt nachträglich vom Verkauf wieder zurücktreten und sagen, wir können das irgendwie doch nicht verkaufen und führen da verschiedene Argumente an, warum sie jetzt doch wieder von diesem Verkauf zurücktreten.
Ja, weil sie dann mehr Geld kriegen.
Ja,
also, genau. Das ist, glaube ich, sehr einfach. Aber es ist ja ganz interessant, ne? Also du hast ja eine Forderung auf Bitcoin im Grunde, ne? Du hast ja nicht eine Forderung in Dollar, oder?
Beides. Es gibt beides.
Weil im Grunde ist ja so, dass die Einlage Bitcoin war.
Wenn ich es richtig verstanden habe, also ja, der Großteil ist in Kryptowährungen, also nicht nur Bitcoin, auch andere Kryptowährungen, aber es sind auch normale Dollarforderungen. Wobei die eben auch an Wert gestiegen sind, weil halt die Insolvenzmasse zum Großteil in Kryptowährungen da ist und die Insolvenzmasse ist gestiegen, ja.
Aber das ist tatsächlich fast von außen gar nicht zu bestimmen, wie sich das entwickelt, weil im Grunde weißt du ja nicht, wie viel eigene Bitcoin der Laden hat, die jetzt quasi dazu führen, dass die Insolvenzmasse steigt. Ne? Weil wenn es Einlagen sind, gehören die ja erstmal denjenigen, die denen sie gehören. Ne? Also Einlagen sind ja getrennt zu betrachten.
Ja.
Das ist wirklich ein sehr interessanter Fall hier. Aber jetzt streitet man sich quasi per Gericht dann wahrscheinlich dann auch noch darüber, ob jetzt der Verkauf dann erfolgen muss oder nicht. Ne? Weil wenn du dafür 1% vertickt hast, dann beißt du dir natürlich in den Hintern, ne? Bei 120% aktuell.
Ja, genau. Und weil das Ganze so ein undurchsichtiger Markt ist, bietet sich hier natürlich auch rechtlich Angriffsfläche. Ich finde es insgesamt ganz interessant zu sehen, dass auch so ein grauer Markt wie der Kryptomarkt dann selbst im Nachhinein, wenn so eine Börse dann pleite geht, es weitergeht an irgendwelchen obskuren Deals und irgendwelchen Streitigkeiten.
Ist ja im Grunde wie bei einer Bank, ne? Wir hatten ja auch diesen Fall, dass da, mein Gott, welche Bank war denn das? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das ist irgendeine US-Bank pleite gegangen. Und dann hast du dann in Deutschland am Ende des Prozesses, des Insolvenzprozesses, dann irgendwie 80-90% Ausschüttung gehabt. Weil einfach die Assets, die da zur Pleite geführt haben, dann so über die lange Schiene dann doch wieder irgendwas wert waren, ne? Also ja. Ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Die Frage ist dann nur immer, kann so ein ganz normaler Mensch, der sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, hier tatsächlich Preise abschätzen, realistischer Natur? Ich würde mal tippen, eher nicht. Aber das ist dann halt auch das Risiko wahrscheinlich, was er eingehen muss. Ne?
Ja, genau, das ist dann das Risiko, was eben diese Spezialfonds eingehen und wofür sie dann auch vergütet werden, weil es ja letzten Endes keine Wette mehr auf wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg, sondern auf juristischen Erfolg oder Misserfolg. Also die einzige Frage, um die es letzten Endes geht, ist, wie geht dieses Verfahren aus? Und klar, braucht es dann auch nicht mehr groß wirtschaftlichen Sachverstand, den vielleicht auch kleinere professionelle Anleger noch mitbringen, sondern da brauchst du den rein rechtlichen Sachverstand.
Zumindest hilft der bei der ganzen Sache. Ich habe ja auch schon solche Sachen gemacht. Das ist eine recht aufwendige Recherche, die in solchen Sachen da drin steckt. Vor allen Dingen kommst du wirklich schwer an Informationen und hast immer so ein paar blinde Flecken, auch was Kosten von Insolvenzverwaltern betrifft. Das ist ja, das darf man auch nicht unterschätzen. In dem Fall mit den Bitcoins. Ich habe sogar gelesen, dass irgendjemand reingebracht hat, ja, dann ist ja eigentlich gar kein Schaden entstanden, wenn da mehr als 100% im Insolvenzverfahren rauskommt. Aber das stimmt natürlich so nicht, weil die Gelder hat er ja natürlich trotzdem geklaut. Ne? Also das ja. Urteil wird er auf diesem Wege nicht los. Also das wird weiter bestehen.
Ich habe gerade geguckt, also bis jetzt summieren sich die Anwaltskosten in diesem ganzen Fall auf 250 Millionen. Das ist schon ordentlich.
Wahnsinn, ja. Dann kommen wir mal zu den Strafzöllen und dem sanktionsunwilligen Deutschen. Es ist ja so, dass die EU-Kommission jetzt Zölle gegen chinesische E-Autos verhängen möchte. Also den Beschluss, den gibt es bereits. Der hart noch so ein bisschen, bis er umgesetzt wird. Da gibt es noch so eine Übergangsfrist und dann gilt das Ganze. Und eigentlich beschäftigen wir uns so mit Zöllen eher nicht, weil die im Regelfall sehr viel Aufmerksamkeit erlangen. Und ich habe hier aber so ein paar Aspekte entdeckt, wo ich dachte, naja, vielleicht sollte man die mal zusammenklatschen, damit ein besseres Bild sichtbar wird. Und die EU-Zölle auf chinesische Autofirmen und ihre E-Autos sind in dem Kontext, glaube ich, nicht ganz uninteressant, weil die EU auch versucht, diese Zölle passgenau zu verhängen. Also sie bewegt sich selbst auferlegt im WTO-Framework. Und dazu muss man ja sagen, wir hatten das mehrfach, die WTO ist ja mehr oder weniger handlungsunfähig, da werden Richter nicht nachbesetzt, da kann man dann weder schnell noch richtig arbeiten, gibt es verschiedene Kammern, die einen ist gar nicht mehr beschlussfähig und so weiter und so fort. Also großes Problem an der Stelle und die EU sagt dann halt, ja gut, auch wenn die WTO gerade nicht funktioniert, wir machen das jetzt so, als wenn es sie gäbe und wir die WTO quasi sind und uns da selber aufoktroyieren. Also sie versuchen quasi ein faires Zollframework für chinesische E-Autos zu entwickeln. Ich glaube, vorab müssen wir so ein bisschen den Hinweis geben, es gab bereits Zölle auf chinesische E-Autos und die lagen bei 10%. Und jetzt kommen diese Ausgleichszölle hinzu und die kommen obendrauf. Also man hat die 10% plus die neuen Zölle. Das Ganze bemisst sich danach, also die EU hat die Firmen kontaktiert und gesagt, so wie viel Subventionen bekommt ihr denn da von den Chinesen oder vom chinesischen Staat? Und dann haben die einen gesagt, ja so und so viel und die anderen haben gesagt, sage ich euch nicht, geht euch gar nichts an. Und daraus hat man dann gebastelt, dass die, die kooperiert haben, die kriegen halt einen passgenauen Zoll. Das wäre dann BYD beispielsweise mit 17,4%, Geely mit 20% und SAIC mit 38,1% plus 10, also die bisherigen Zölle. Und dann hat die EU gesagt, ja okay, also alle anderen Hersteller, die nicht korrigiert haben, das gibt es quasi so eine Art Schätzung. Und die bekommen dann 21 bis 38,1%, sicherlich auch bemessen am Kooperationsgrad. So ist dann auch die Entscheidung gefallen. So, und zur Erinnerung, die USA, die haben einfach gesagt, so, wir haben 25% Zölle auf E-Autos aus China, wir machen da jetzt einfach 100% draus. Das hatten wir ja auch mal in der Sendung dazu besprochen, vor 2 Folgen, glaube ich, oder vor 3 Folgen. Also wenn euch das interessiert, da sind wir dann auch nochmal in die Tiefe gegangen. So, und das alles klingt ja irgendwie nach einer wenig aufregenden Geschichte. Ne? Wenn ihr überlegt, 17,4% mehr macht das jetzt so den großen Unterschied, gerade bei so einem preiswerten Anbieter wie BYD. Also finde das irgendwie jetzt alles gerade nicht so aufregend. Ne? Also gut, die Amis da mit ihren 100%, da kann man schon sagen, okay, die haben die mal voll reingeknallt. Aber hier ist es vor allen Dingen irgendwie China selber, wie auch die Bundesregierung, die das ganze Thema so hochjazzt. Wo ich auch nicht ganz folgen kann. In China hat man erkannt, dass, glaube ich, die Bundesregierung sehr anfällig für jede Form von wirtschaftlicher Drohung geworden ist. Wäre so meine Interpretation, weil man halt in Deutschland auch so dieses Problem mit dem Wachstum hat. Ne? Also man muss irgendwo Wachstum herbekommen, hat sich aber selbst extrem stark mit dem Wachstum beschränkt, indem man halt diese Schuldenbremse hat, auch selbst oft oktroyiert. Und durch staatliche Ausgabensteigerung ist dadurch quasi keine Wachstumsimpulse möglich. Also da wird man einfach nichts finden. Und ja, der Konsum bleibt weiterhin zurückhaltend, weil 2023 natürlich merkliche Reallohnverluste stattfanden. Da sind die Sorgen groß, dass das in 2024 weitergeht. Man wird sehen, wie das endet. Die Inflation entwickelt sich jedenfalls besser, als man das vielleicht noch erwartet hat Ende letzten Jahres, sodass man sagen kann, das sieht im Grunde besser aus, Aber die Leute sind natürlich skeptisch und solange sie skeptisch sind, konsumieren sie dann auch eher weniger. Das heißt, da fehlt das Wachstum und dann hast du nicht mehr viel Hebel, um Wachstum zu erzeugen. Und ich glaube, beim Scholz-Lager hat sich so dann die Idee entsponnen, ja, da muss halt Wachstum auf anderen Schienen her. Vergeltungszölle seitens China wären der ganzen Sache natürlich nicht dienlich. Ne? Also die große Angst der Deutschen ist, ja, also die EU macht jetzt Zölle auf E-Autos aus China und in der Folge werden unsere Autofirmen in China dann mit Vergeltungsmaßnahmen belegt, haben es schwerer im Markt, werden, was weiß ich, von den Medien dort fertig gemacht und ist ja eh alles so aufgewiegelt da, die Situation gegenüber Ausländern. Also hat man sich gedacht, wir haben Angst und wir sagen es jetzt ganz offen. Und hat halt gesagt, dass man Angst vor chinesischen Vergeltungsmaßnahmen hat, was ja schon per se ein bisschen irre ist, weil das natürlich dann schon rein strategisch, taktisch irgendwie die eigene Position sehr stark schwächt. Und China hat das auch PR-technisch genutzt im Vorfeld und Deutschland mehr oder weniger in seine eigene Kampagne eingespannt, um dann gegen diese Zölle vorzugehen. Es war also diesmal nicht Ungarn und Orban, dem man das ja üblicherweise nachsagt, sondern es war Deutschland und Olaf Scholz, der versucht hat, diese Zölle zu blockieren. Und ja, also ich glaube, die EU hat das nicht weiter interessiert. Also man hat das Ganze in Kraft gesetzt. Und dennoch kann der Kanzler nicht loslassen. Heißt, Robert Habeck hatte jetzt eine China-Reise, die war ohnehin geplant und die hat er dazu benutzt, um in China nach Lösungen zu suchen. In der Folge wird China sich nun mit der EU zusammensetzen und verhandeln. Das war wohl vorher nicht möglich, aus welchem Grund auch immer. Und Olaf Scholz versucht sich derweil an Kompromissen, die keine sind. Also er hat wohl einfach vorgeschlagen, dass auf chinesische wie europäische Autoexporte jeweils ein Zoll von 15% gelten könne. Wo man in der EU gesagt hat, ja, wir kennen den Vorschlag, aber er ist unsinnig, weil es geht ja hier nicht um Zollharmonisierung, sondern es geht um Ausgleichszölle dafür, dass China seine Autoindustrie mit Subventionen vollpumpt und dadurch Preisvorteile im europäischen Markt hat, die wir nicht haben wollen, weil das ist so ein fairer Wettbewerb. Also es ist ein bisschen absurd, was der Scholz da macht. Und es ist halt wieder so ein typisches Ding. Man macht halt irgendwas und schwächt seine eigene Position, statt dass man einfach sagt, ja, so ist es. Und wir wollen auch, dass die deutsche Automobilindustrie in Europa nicht zu viel an Boden gegenüber China verliert. Weil das wird automatisch passieren auf Dauer, wenn man da nicht konkurrenzfähig bleiben kann. Ein ähnlich absurdes Verhalten hat Olaf Scholz in Sachen Russland-Sanktionen an den Tag gelegt. Im Widerspruch zum Außenministerium, also zu Annalena Baerbock und den Grünen, hat Scholz nicht nur versucht, sondern tatsächlich das 14. Sanktionspaket gegen Russland entschärft. Und zwar wollte die EU, dass Zweigniederlassungen von Unternehmen haften, wenn sie diverse Güter weiterverkaufen. Und das Ziel war zu verhindern, dass beispielsweise Unternehmen in einem Drittland Waren so verkaufen, dass sie dann in Russland enden. Diese sogenannten Dual-Use-Güter, um die geht es da, also Sachen, die man für zivile wie auch militärische Dinge verwenden kann. Klassisches Beispiel die deutsche Waschmaschine, die Russen nach Kriegsbeginn massenweise aufgekauft haben, um dann die Chips auszubauen und dann ihre Raketen reinzupflanzen und ähnliches. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die von Seiten Russland auch genutzt werden. Und ein weiteres Ding war wohl, dass die EU plante, die russische SWIFT-Nutzung weiter einzuschränken. Und auch das war Berlin ein Dorn im Auge. Und ja, am Ende hat sich Scholz tatsächlich durchgesetzt. Es gibt ein abgeschwächtes Sanktionspaket, das die EU nun umsetzt. Und die deutschen Bedenken in Anführungszeichen wurden dabei berücksichtigt. Es gab noch einen weiteren Vorfall. Es gab ein Schlupfloch über Belarus, durch das Autos nach Russland gelangen konnten, und zwar Luxusautos, also so richtig die teure Karren. Und an der Stelle wollte die EU auch Hand anlegen und da hat dann auch Deutschland zusammen mit Frankreich sogar alles dafür getan, dass dieses Schlupfloch weiterhin offen bleibt. Also quasi, dass die deutsch-französische Wirtschaft da weiterhin Luxuskarren über Belarus nach Russland verschippern kann. Also da sieht man so ein bisschen, dass die Bundesregierung, ratlos wie sie nun mal ist, was ihre eigenen Probleme betrifft, dann lieber die Sanktionen gegen Russland abschwächt, um irgendwie ein bisschen Wachstum noch zu erzeugen. Was schon echt krass ist, also wenn man sich das mal überlegt, worüber wir hier reden. ja, da die paar hundert Autos, da mag ein bisschen Geld drüber fließen. Ich glaube aktuell, das war so der letzte Stand, den ich gelesen habe, hängen da 400 Autos da an der lettischen Grenze fest. Ah ja, also alles ein bisschen gaga. Es gibt da natürlich noch die andere Seite, denn die Frage ist, wie agiert denn Russland, ne, wenn man ihm Spielraum gibt? Ist das dann ein friedlicher, normaler Staat uns gegenüber oder wie sehen die denn so die Dinge? Also da, wo wir zurückschrecken, würde Russland zurückschrecken. Und ihr erinnert euch vielleicht an das Jahr 2022. Russland marschierte in die Ukraine ein, der Krieg brach los und die Ukraine fiel erstmal als Lieferant von Nahrungsmitteln aus, ne? Also die Preise für Nahrungsmittel stiegen an den Weltmärkten. Man diskutierte bei den Sanktionen, ob man da Gas überhaupt reinnehmen könne, weil da das Gas wird ja für Düngemittel benutzt und das kann man ja im Grunde nicht machen. Und dann gab es dann wieder irgendwelche Ausnahmen für die Düngemittel und die USA haben dann sich auch explizit dafür eingesetzt, dass die US-Firmen auch russisches Düngemittel kaufen können und so weiter und so fort. Also Riesenbohai. Im Grunde ging es natürlich darum, weltweite Nahrungsmittelsicherheit. Ne? Also ich bin ja hier in Ägypten, die sind sehr hart getroffen worden damals von den steigenden Weizenpreisen. Mittlerweile hat sich die Lage da ja auch wieder beruhigt. Aber klar, es ist offensichtlich, dass es damals ein Problem gab. So, jetzt sind wir ein paar Jahre weiter. Also das Letzte, was ich so gehört habe, ist zu dem Thema, russisches Düngemittel überflutet europäische Märkte. Weil es einfach wesentlich billiger ist und entsprechend vertickt wird. Das ist in Polen genauso wie in Deutschland. Also die Russen überschwemmen uns mit Düngemittel und das hat zur Folge, dass die Düngemittelkonzerne Europas, die bei diesen Preisen nicht mithalten können, dass die schlichtweg aus dem Markt gedrängt werden. Was wiederum zur Konsequenz hat, dass das billige russische Düngemittel dann in der Folge wieder gewisse Abhängigkeiten zu Russland schafft und wir unsere Konzerne damit kaputt machen. Ist ja nicht eine kluge Idee, oder? Also klingt für mich nicht sinnig. Da wiederum hat Olaf Scholz allerdings bisher noch nicht agiert, um die Wirtschaft zu schützen. Das war ihm dann wohl nicht wichtig. Jedenfalls haben wir jetzt genau dieses Problem und es geht gerade die Diskussion los. Ja, was macht man jetzt? Müssen wir unsere Unternehmen vor russischem Düngemittel schützen? Hauen wir das aus dem Markt? Was machen wir da jetzt eigentlich? Ja, und dann will da natürlich wieder keiner so richtig ran, weil wenn das Düngemittel teurer ist, dann wird ja auch die Nahrung teurer. Ne? Das will man ja auch nicht. Das geht gerade los. Man sieht aber, dass Russland, und ich glaube, das ist halt die News an der Geschichte, sie nutzen ihre Möglichkeiten. Also sie sind da recht gnadenlos, sie nehmen keine Rücksicht. Sie sind auch bereit, Dinge zu opfern. Ja, also sie könnten sicherlich bessere Preise für diese Düngemittel erzielen, aber sie wollen es nicht. Weil ihnen dann doch wichtiger ist, uns zu schaden auf Dauer. Es ist wirklich rätselhaft, warum dieses deutsche Handeln so penetrant von Verlustängsten geprägt sein muss. Ne? Also man will einfach keinen klaren Standpunkt, keinen klaren Klassenstandpunkt gegenüber Russland und China entwickeln und zuckt immer wieder zurück, wenn es drauf ankommt, standfest zu sein. Und es ist lustigerweise vor allen Dingen Deutschland. Ja. Frankreich sicherlich auch ab und zu mal, aber es ist weitestgehend Deutschland. Ja, und wegen der paar Luxusautos da, also da muss man schon wirklich verzweifelt sein, was das Thema Wirtschaftswachstum betrifft, wenn man das höher stellt als das Interesse, Russland zu schaden und mit Sanktionen zu belegen. Was wiederum die Zölle gegen China betrifft, muss ich sagen, also ich vermisse da begleitende politische Maßnahmen, ne? Weil Zölle sind ja immer so eine Sache, aber gemeinsame europäische Standards schützen halt auch Märkte. Ne? Also basierend auf europäischer Technologie würden die so einen Markt halt auch abschotten und können auf Dauer auch viel wirksamer sein als Zölle, um die chinesischen Autos da im Zaum zu halten. Oder diese gemeinsamen Standards führen dann auch dazu, dass man chinesische Unternehmen dazu bringt, und das wäre dann so ein bisschen die Umkehrung des Prinzips China, dass sie halt mit politischen Maßnahmen im Einklang dann halt hier beginnen müssen, in Europa ihre Fabriken aufzubauen und dass dann in Sachen E-Autos plötzlich der Wissenstransfer dann halt vielleicht von China nach Deutschland läuft, ja, oder nach Europa. Also es gibt da sicherlich viele Möglichkeiten, was man politisch tun kann und wo man auch drüber nachdenken muss, ob das nicht etwas ist, was man den Chinesen abverlangt. Zumal die Chinesen es ja auch von einem selber abverlangen. Ne? Man kann diese ganzen Prinzipien, die da wirken, auch einfach umdrehen. Aber da brauchst du dann halt auch einen festen Standpunkt und kannst dich nicht jedes Mal, wenn dann einer droht, oh, in Staub werfen und sagen, nee, machen wir lieber doch nicht, weil könnte uns ja schaden. Nee, da muss man auch mal was riskieren. Und man muss halt auch zeigen, dass man bereit ist, da den harten Weg zu gehen. Auch wenn es kurzfristig nichts bringt, aber langfristig erst was.
Ja, es würde uns kurzfristig vielleicht eher schaden, aber langfristig sehe ich einfach, dass uns diese Maßnahmen viel mehr schaden, weil wir in der E-Auto-Entwicklung inzwischen in Europa schon so weit hinterher sind. Ich glaube nicht, dass wir da China jemals wieder einholen können. Und deswegen wäre da auch für die Verbraucher und letzten Endes geht es in der Wirtschaft ja immer darum, möglichst günstige, gute Güter für die Bevölkerung bereitzustellen. Das erreichen wir halt langfristig nicht ohne chinesische E-Autos.
Es geht ja nicht darum, sie aus dem Markt zu hauen mit den Zöllen, sondern es geht ja nur darum, dass sie zu dem realen Preis bepreist sind. Also das muss man der EU ja da an der Stelle schon zugute halten, dass es eben nicht diese US-Schiene ist, einfach zu sagen, also verdoppeln wir einfach den Preis und fertig oder mit den Zöllen 100% drauf, sondern dass es halt tatsächlich darauf basiert, was China sich an unlauterem Wettbewerbsvorteil gönnt. Und das finde ich schon richtig, dass die EU da agiert, weil das können wir uns eben auch nicht leisten, dass wir unserer Autoindustrie damit schaden und vor allen Dingen auf ihrem Heimatmarkt.
Ja, die Alternative wäre aber, wenn China viel subventioniert, könnte man ja auch sagen, okay, dann subventionieren wir jetzt auch oder also vielleicht jetzt nicht direkt subventionieren, aber machen irgendwelche Konjunkturprogramme in Richtung Autoindustrie und in Richtung E-Mobilität. Aber da bindet uns halt die Schuldenbremse die Hände und dann bleibt uns nur noch sowas.
Ja gut, das ist vielleicht nicht Aufgabe der EU, die zu fördern. Also das wäre dann, also die EU ist ja für Handelspolitik zuständig und ob die Bundesregierung dann die Autoindustrie fördert im Rahmen des EU-Regelwerks, geht ja eben darum, dass da kein unfairer Wettbewerb entsteht. Also da sehe ich schon, dass da der EU-Weg nicht der verkehrte ist, sondern das ist erstmal genau so, wie das System funktioniert. Was ich nur sonderbar finde, ist, dass Deutschland, das ja sehr stark von diesem System profitiert, immer wieder versucht, es genau dann auszuhebeln, wenn es das Gefühl hat, noch nicht mal die also es muss ja noch nicht mal der Realität entsprechen, sondern der Kanzler hat einfach nur Angst. Und diese Angst beruht auf unbekannten Dingen. Also wir wissen nicht, warum er Angst hat. Also die angedrohten Gegensanktionsmaßnahmen, das sind ja noch keine Sanktionen, sondern die Gegenmaßnahmen der Chinesen sind jetzt erstmal, da so Schweinefleisch untersuchen. Das betrifft dann eher Spanien. Und da wird auch erstmal nur untersucht. Da wird jetzt immer noch nicht gesagt, so und so ist es. So, und die Chinesen können das ja recht schnell unterdrücken, indem sie einfach ihre Autoindustrie nicht mehr unfair subventionieren. Also den Kampf muss man schon bis zu einem gewissen Punkt führen. Sonst haben wir halt einen Markt, der eben nicht mehr entlang der WTO-Regeln organisiert ist. Sondern da macht dann jeder, was er will. Und das kann nicht im Sinne der EU sein. Dafür sind wir zu schwach. Dann kommen wir mal zu Apple. Die sind ja aus dem Automarkt ausgestiegen. Also die Amis haben wir schon mal besiegt. Zumindest was das Thema selbstfahrende Autos betrifft, hat Apple gesagt, nee, keine Chance. Wir ziehen uns daraus zurück. Aber sie haben jetzt AI-Pläne, also Pläne mit künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, da hat man sehr, sehr lange drauf gewartet, dass Apple da in dem Bereich was liefert, ne?
Ja, und wir sind gar nicht so weit weg vom vorherigen Thema, weil ich war am Schluss drauf kommen, auch hier hat die EU Maßnahmen, die es Apple im Moment gerade nicht möglich machen, in den Markt reinzukommen. Aber dazu gleich. Also, ja, Apple war lange Zeit ja der absolute Vorreiter im IT-Bereich, bei neuer Hardware und neuer Software und hat dann aber, seit wir diese große KI-Welle, vor allem wo es um Generative AI geht, also KI, die selber Texte, Bilder, Videos und sowas produzieren kann. Als diese Welle losging, sind da die üblichen großen Tech-Konzerne alle aufgesprungen, haben eigene Entwicklungen gemacht und waren auch mehr oder weniger erfolgreich. Google, Microsoft, Meta, Nvidia waren mehr erfolgreich und Apple eben weniger. Apple hat im Gegensatz zu allen anderen bis jetzt keine wirklich gute KI-Strategie gehabt. Das Ganze hat sich auch am Aktienkurs wieder gespiegelt. Also während die Kurse der anderen Unternehmen sich nochmal vervielfacht haben seit Herbst 2022, als da das erste ChatGPT rauskam, hat sich der Apple-Aktienkurs nicht großartig bewegt in der Zeit. Aber jetzt sollte der Befreiungsschlag kommen. Und zwar war vor 2 Wochen war die Worldwide Developer Konferenz von Apple, wo jetzt vorgestellt wurde, wie die Zukunft von AI bei Apple aussieht. Und zwar wird jetzt kein eigenes KI-System entwickelt, sondern es wurde eine Partnerschaft mit OpenAI geschlossen. Das ist die Firma, die hinter ChatGPT steht. Und ChatGPT soll, oder die KI von ChatGPT besser gesagt, soll jetzt auf einer sehr tiefen Ebene in die Betriebssysteme, also in iOS, iPadOS und macOS integriert werden und so verschiedene Funktionen auf den Apple-Geräten ermöglichen. Also es fängt an bei der klassischen Chatbot-Funktion. Sie soll Texte zusammenfassen können, sie soll Bilder bearbeiten können. Also der Bild- und Fotografiebereich war bei Apple ja schon immer sehr groß, aber jetzt auch eigene Bilder und Grafiken per Texteingabe erstellen können. Was ich ganz interessant finde, auch Anrufe sollen transkribiert werden. Und Siri soll auch externe Apps, also von Drittanbietern, jetzt besser steuern können. Wer ein iPhone hat und manchmal Siri benutzt, wird es relativ bald nicht mehr tun, weil es wirklich sehr nervig ist vor allem. Also die Fähigkeiten sind sehr, sehr gering und da muss man sich dran erinnern, als Siri, ich war 2010, als Siri rauskam, ja, also so vor ungefähr 10, 15 Jahren kam Siri raus und das war damals, hat schon Wellen geschlagen, weil es so die erste, also es ist schon eine KI, die da dahinter steht, so der erste Sprachassistent oder KI war, die auf dem Markt war und dann hat man gesagt, das ist jetzt so der neueste, die neueste Technologie, das ist das, was sich durchsetzen wird und es hat sich eben seitdem gezeigt, dass sich das in dieser Form erstmal nicht durchsetzen wird, weil es einfach zu schlecht war. Das scheint jetzt so, dass man bei Apple erstmal die eigenen Entwicklungen von einem großen KI-System zurückgestellt hat. Man entwickelt zwar noch was, das soll aber relativ klein sein. Also das soll dann so ein Zusammenspiel sein zwischen der eigenen Apple KI und der KI von OpenAI, also ChatGPT, sodass die Anfragen im Hintergrund dann immer über ChatGPT laufen. Daneben sollen aktuell weitere Gespräche geführt werden mit Alphabet und mit Meta, dass auch deren KI-Systeme integriert werden und Apple stellt sich dann das ein bisschen so vor wie die Suchmaschinenwahl im Browser, also dass ich dann als Benutzer nachher in meinem Betriebssystem bei einer Anfrage auswählen kann, von welcher KI die jetzt beantwortet wird. Man hat sich jetzt mit OpenAI geeinigt, dass es erstmal keine finanzielle Vergütung oder Gebühren gibt von Apple an OpenAI, sondern man denkt, dass die Verbreitung für OpenAI über Apple-Geräte wertvoller ist, als da direkt was zu zahlen. Der Betrieb von ChatGPT kostet OpenAI nämlich viel Geld, weil KI-Abfragen und vor allem KI-Training extrem rechenaufwendig ist und das läuft alles auf Rechenzentren und die gehören nicht OpenAI, sondern da muss OpenAI satte Gebühren zahlen. Andersherum soll Apple, also OpenAI hat ja jetzt schon für ChatGPT 4 so ein Abo-Modell, also wenn man ChatGPT kostenlos benutzen will, benutzt man aktuell, glaube ich, Version 3. Und wenn man aber die aktuellste Version, die tatsächlich nochmal deutlich leistungsstärker ist, benutzen möchte, zahlt man ein Abo von derzeit $20 pro Monat. Und das soll man dann auch bei OpenAI direkt über Apple, also direkt über das Betriebssystem abschließen können. Davon soll dann Apple andersherum wieder einen Bruchteil von OpenAI bekommen. Also wenn ich ein iPhone-Nutzer bin und ich schließe ein Abo-Modell ab, sodass die KI, die in meinem Betriebssystem meine Abfragen beantwortet, auf ChatGPT 4 basiert, dann zahle ich da €20 an OpenAI und von diesen €20 bekommt wiederum Apple einen Bruchteil von OpenAI zurück. Insgesamt so in der größeren Firmenstrategie muss man das so sehen, dass Apple sich vor allem erhofft dadurch, dass die iPhone-Käufe, die in letzter Zeit vor allem in Europa und China eher rückläufig waren oder nicht mehr so stark gewachsen sind, wieder angekurbelt werden und dass der Nutzungszyklus oder der Erneuerungszyklus verkürzt wird, weil diese Systeme sollen jetzt nur auf den neuesten Generationen, also dann auf iOS 18 laufen. Ich habe nicht, also wenn ich es richtig verstehe, aber auch nur auf iOS 18, wenn ich ein iPhone 15 oder dann ein neues, also das 16er dann habe. Es kommt aber jetzt nicht so schnell mit iOS 18, also iOS 18 wird im Herbst released und da wird dann dieses Apple Intelligence, so nennt sich dieses ganze KI-System, dann erstmal nur als Preview enthalten sein. Und die Fähigkeiten werden dann nach und nach aufgestockt bis Mitte 2025. Ein weiteres Problem ist, dass es anfangs erstmal nur in Englisch verfügbar sein wird. Man hat schon sehr den Eindruck, dass Apple jetzt gemerkt hat, einfach sie müssen jetzt irgendwas in diese Richtung machen, weil sie sonst wirklich abgehängt werden und Probleme kriegen. Und man hat jetzt gemerkt, eigene KI zu entwickeln, schaffen wir nicht so schnell, geht zu lange. Deswegen kauft man sich erstmal die Dienstleistung beim Drittanbieter ein, was eigentlich ja auch untypisch für Apple ist, dass so Dinge veröffentlicht werden, die noch nicht ganz fertig sind. Normalerweise kennt man das ja bei Apple eher gerade andersrum, dass sie Sachen wirklich erst dann damit an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie wirklich komplett durchentwickelt sind. Und
du hast aber eine sehr gute Meinung von Apple in der Hinsicht. Also ich bin da, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon einige Sachen gesehen, wo man sagen kann, naja, da hat man das Produkt dann auch eher beim Kunden reifen lassen. Also von daher scheint mir das hier auch so ein Fall zu sein. Aber mal was anderes, ich muss sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das alles dann sein soll. Ich habe das jetzt mehrfach gelesen, habe mir das jetzt auch gerade bei dir angehört, aber mir fehlt irgendwie jegliche Vorstellung davon, wie sich das in meinem Arbeitsalltag mit so einem iPhone darstellen soll. Und das ist ja irgendwie immer am Ende noch das Wichtigste, ne?
Also ich vermute zum einen, dass man Siri nochmal zu ein zweites Leben verschaffen möchte. Also ich halt an sich, glaube ich, sind so Sprachassistenten wirklich was Nützliches, gerade wenn man das Handy irgendwie nicht zur Hand hat oder die Hände voll hat. Also ich persönlich würde das ja auch gerne öfters nutzen, wenn es halt funktionieren würde, aber es kann halt eigentlich nichts. Und ich denke, wenn man hinter Siri eine KI schaltet, die wirklich was kann, dann denke ich, ist das auf jeden Fall mal ein Gewinn, den man auch nutzen würde. Und halt, also Fähigkeiten, die jetzt alle schon über KIs zur Verfügung stehen, die man online so machen kann, also gerade Texte zusammenfassen oder Bilder bearbeiten oder Bilder erstellen. Dafür gibt es ja alles schon Internetseiten, zum Teil kostenpflichtig, zum Teil kostenlos. Und klar gibt es das alles auch bis jetzt schon, aber das soll jetzt halt auch direkt in den Apple-Programmen möglich sein.
Ja genau, da will man ja im Grunde nur irgendeinen Knopf drücken und dann wird halt so eine Website zusammengefasst. Ne? Mehr will man ja
genau, im Grunde oder eine PDF. Also man muss da auch nicht oder darf da auch nicht nur an iPhone denken. Also gerade die Text und Bild, diese ganze Text- und Bildverarbeitung, das wird dann schon vor allem auch auf den Mac ausgerichtet sein. Apple will, wie gesagt, damit die iPhone-Käufe unter anderem in China ankurbeln. Das Problem ist aber, dass das mit dieser Strategie erstmal schwierig wird, weil ChatGPT und Gemini, das ist die KI von Alphabet, sowie alle anderen KIs aus westlicher Produktion sind in China derzeit nicht erlaubt. Das heißt, man muss dort mit einem lokalen Partner zusammenarbeiten. Derzeit führt man da Gespräche mit Baidu, das ist das chinesische Google, und auch mit Alibaba und sucht sich dort jetzt einen Partner, der dort dann die KI-Dienstleistung im Hintergrund zur Verfügung stellt. Das ist aber noch nicht fertig, die Gespräche. Und da wird man dann sehen, auf was für eine Lösung das letzten Endes hinausläuft. Samsung war hier schneller in China. Samsung bietet das an und Samsung arbeitet mit Baidu dort zusammen. Und jetzt kommt für uns die üble Nachricht. Ich habe es eingangs erwähnt. Das Ganze wird erstmal nicht in der EU zur Verfügung stehen. Und das liegt vor allem daran, dass die EU in den letzten Jahren diesen Digital Markets Act verabschiedet hat. Das ist so eine EU-Regulierung, die soll vor allem so Plattformabhängigkeiten verhindern, also dass große Anbieter wie zum Beispiel Apple, das große Verkaufsding von Apple ist ja, dass Apple sehr gut mit anderen Apple-Geräten funktioniert und so einen eigenen Kosmos sich aufbaut, in dem alles gut funktioniert, aber die Kommunikation mit Geräten, also Hardware und auch Software von anderen Anbietern zum Teil dann schwierig ist. Microsoft hat dann ja das eine ähnliche Strategie gefahren und das ist für den Nutzer von großem Vorteil, weil es schon erstmal sehr komfortable und gute Systeme bietet, aber es ist auch eine Art Wettbewerbsbeschränkung, weil diese Unternehmen dann zu so einer Art Gatekeeper werden. Also die können halt entscheiden, welche neuen Unternehmen können überhaupt in den Markt rein, weil sie durch ihre Verbreitung schon so viel Dominanz haben und jetzt eben sagen können, okay, wir verknüpfen unseren Service mit dem Service von anderen Unternehmen oder eben nicht. Auf diesen Digital Markets Act ist zum Beispiel auch zurückzuführen, dass ab jetzt die iPhones einen USB-C-Anschluss haben als Ladeanschluss oder auch, dass jetzt auch Apps über Portale von Drittanbietern also heruntergeladen werden können, also nicht nur rein über den Apple App Store. Apple sagt dann Privacy und Integrity, also oder Sicherheitsbedenken aufgetreten sind, wenn man die KI-Systeme so anpassen würde, dass sie dieser Digital Market Act Regulierung genügen würden. Und weil dann eben Sicherheitsbedenken und Privacy-Bedenken auftreten werden, wird man diese Systeme erstmal nicht in der EU ausrollen, was schon ein ziemlicher Hammer ist, wie ich finde. Und woran es genau liegt, sagt weder die EU noch Apple, also man findet da nicht wirklich, woran es genau liegt, nur diese sehr generischen Statements. Ich denke, früher oder später wird man hier schon eine Lösung finden, aber auch das dauert jetzt halt erstmal. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Google Gemini Chatbot auch nicht, oder ist der verfügbar? Jetzt ist er verfügbar, der war aber relativ lange auch nicht in der EU verfügbar. Das lag auch genau daran. Eine weitere Strategie von Apple in diesem KI-Kosmos erfolgreich zu sein, ist, dass man eigene KI-Chips entwickelt. Also die Chips, auf denen KI läuft, das sind spezielle Chips, die kann man, man kann Chips optimieren, sodass KI da sehr schnell drauf läuft. Und da entwickelt Apple jetzt einen eigenen und der soll dann auch für Rechenzentren, also an Rechenzentren verkauft werden. Apple hat ja damals mit dem M1-Chips, als der rauskam, relativ für Furore gesorgt und wirklich einen großen Sprung nochmal nach vorne gemacht. Das so ein Chip war, der war schon von der Architektur auf solche KI-Anwendungen spezialisiert und Apple arbeitet ja auch schon länger da mit TSMC zusammen, die eben genau diese Art von Chips zusammenbauen. Man möchte hier jetzt nicht in Konkurrenz zu Nvidia treten, die ja ein Monopol gerade auf so KI-Chips haben. Diese Chips von Nvidia, das sind vor allem dann Grafikkarten, die werden vor allem benutzt, um die KIs zu trainieren. Und dieser AI-Chip von Apple, der soll dann darauf optimiert sein, dass KI-Abfragen auf ihm laufen. So viel zu Apples KI-Strategie. Man wird jetzt sehen, wie das weitergeht. Zum einen mal, wie dieser Rollout von Apple Intelligence in den nächsten 12 Monaten, wie erfolgreich der ist. Man wird sehen, ob und wann das auch in der EU zur Verfügung steht und ob Apple früher oder später dann doch noch ein eigenes KI-System komplett in-house entwickelt und damit dann OpenAI und ChatGPT ersetzt oder ob das jetzt tatsächlich längerfristig erstmal mit dieser Drittanbieterlösung so bleibt.
Ja, es liegt vielleicht auch an der Integration. Also wenn sie das gut machen, kann das schon eine sehr gute Lösung sein. Können sie noch ihr eigenes obendrauf entwickeln, aber das müssen sie ja dann vielleicht auch gar nicht mehr. Oder wenn, dann nur als Ergänzung und zur Standardsetzung. Also da sehe ich schon viele Möglichkeiten. Aber, können wir gleich ankündigen, da werden wir auch nochmal mit Marcel Weiß vom Neunetz drüber reden. Das ist dann das Mikrogespräch zur künstlichen Intelligenz, das dann diese Woche noch aufgenommen wird und ich denke mal nächste Woche dann auch gesendet wird. Dann, Johannes, würde ich sagen, lass uns mal in den Gesellschaftsteil wandeln. Wenn ich das richtig sehe, haben wir beide jeweils einen Pick und kein Bier.
Nein.
Gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Ich habe eine Serie auf Apple TV entdeckt, also machen wir gleich mit Apple weiter, die mich auch so grundsätzlich sehr anspricht. Pachinko geht um Korea und die Serie entspannt sich über 4 Generationen, sodass man quasi dieses Korea vorm Krieg hat, wie auch dann die Entwicklung bis zum heute. Wird nicht alles bisher abgedeckt. Also ich habe jetzt 4 von 8 Folgen gesehen. Also es wird jetzt nicht die gesamte Zeitschiene da bisher behandelt. Wird auch im August gleich die nächste Staffel geben. Also da kann man dann gleich weiter gucken, wenn einen das interessiert. Aber ich finde die Serie optisch wie auch inhaltlich bisher sehr, sehr gut. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, historisch was zu lernen, aber auch so kulturellen Einblick zu kriegen. Und man hat Migrationsgeschichten drin, man hat Fluchtgeschichten drin, man hat so diese kulturellen und gesellschaftlichen Anforderungen der jeweiligen Zeit so ein bisschen verarbeitet und thematisiert. Also ich fühle mich da sehr gut abgeholt und habe wirklich das Gefühl, da nochmal in was reinblicken zu können, was jetzt so in meinem eigenen Leben jetzt nicht so präsent ist. Und das ist ja eigentlich immer der Idealzustand so einer Serie. Also Pachinko, wir verlinken das. Meine Empfehlung an der Stelle. Und es ist auch wirklich als Serie funktioniert sehr gut. Ist allerdings, muss man vielleicht dazu sagen, sehr langsam erzählt. Ist jetzt nicht irgendwas, wo viel Action ist, sondern es hat eher so eine innere Schwere und Langsamkeit, das Ganze.
Ja, hatten wir letztens schon beim Three Body Problem, dass so ostasiatische Lebenswelten bei uns in Filmen und Serien ziemlich unterrepräsentiert sind und es da umso erfrischender ist und interessanter, sowas dann auch mal zu sehen.
Ja, wobei das Three Body Problem im Vergleich zu Pachinko nur wirklich gar nichts lehrt. Also gerade was das betrifft, da würde ich dann sagen, da ist Pachinko dann doch nochmal so für sich stehend. Bei Three Body Problem war es ja eher die Philosophie, wobei es jetzt immer noch, also ich habe die Serie ja mittlerweile gesehen und bin da auch völlig deiner Meinung, was so die Einschätzung betrifft. Ich würde jetzt natürlich gerne das Buch lesen, um rauszufinden, ob das irgendwie dann mehr zu bieten hat in der Hinsicht. Aber gut, Pachinko jedenfalls kann ich empfehlen. Und was hast du?
Betrifft tatsächlich auch Korea. Ich habe eine Doku, die heißt AlphaGo. Und es geht darin um die Entwicklung der Kugel-KI, die es damals geschafft hat, einen menschlichen Spieler in Go zu besiegen. Go, das ist ein asiatisches Brettspiel, es ist wie Schach auch ein Spiel, wo Steine auf einem Feld gesetzt werden, auch überhaupt keine Glückskomponente, also ein reines Strategiespiel. Und das galt lange so als heiliger Gral der KI-Entwicklung, dort ein System zu entwickeln, das einen menschlichen Go-Meister besiegen kann, weil es eben im Gegensatz zu Schach nochmal deutlich komplexer ist und die Techniken, die damals in Schachcomputern eingesetzt wurden, kann man nicht auf Go entwickeln, sondern man muss da wirklich eine KI entwickeln. Google hat das dann 2016 geschafft, also der Film ist auch von 2017, also schon ein paar Jahre alt. Und ich finde den wirklich gut, weil er im Gegensatz zu den allermeisten anderen Dokus, die so Phänomene oder Konzepte so aus der Informatik oder Mathe oder Physik oder sowas beschreiben, es wirklich gut schafft, das rüberzubringen, worum es geht, ohne da jetzt zu künstlerisch in irgendwelche Bilder überzugehen. Es wird sehr viel mit den Spielern gesprochen, also mit denen, die gegen diese KI gespielt haben. Es wird natürlich auch mit den Entwicklern gesprochen und es fasst, finde ich, die Schwierigkeiten zum einen mal der Entwickler und auch von diesem Spiel für jemand, der jetzt weder von Go noch eine Ahnung hat, noch von KI große Ahnung hat, wie ich, sehr gut zusammen. Also kann man sich gut mal angucken, hat zum Teil dann auch so ein bisschen so eine philosophische Ebene, weil es sehr viel um die Frage geht, was ist eigentlich Rationalität und was ist rationales Denken. Und das bringt dieser Film oder diese Doku ganz gut rüber.
Damit hätten wir dann für diese Woche die Themen eingetütet. Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören, wünschen euch noch eine schöne Zeit und verweisen auf www.mikroökonom.de. Da könnt ihr alles weitere sehen, wie Kommentare hinterlassen, Premium Abos abschließen, wobei wir da auch immer darauf verweisen, dass wir auf Steady ein Gesamtabo für die Foreign Times und die Mikroökonomen haben. Link findet ihr in den Shownotes. Ja, und ihr könnt uns natürlich erreichen. mh@mikroökonomen.de ist da die E-Mail-Adresse. Und die sozialen Netzwerke jeweils Mikroökonomen betrifft Twitter, Mastodon und Reddit. Euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.